Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Freitagnachmittag, schön, dass wir dabei sind hier bei uns auf OE24TV. Ich freue mich sehr, David Herrmeng heute bei mir im Studio zu begrüßen und vor allem eine besonders gute Besetzung heute für den Insider, weil der David hat heute schon den Frühdienst, das heißt, du bist quasi im Saft, du hast heute hautnah alles miterlebt, was sich da politisch getan hat. Deswegen ziehen wir gleich mal ein Sammelsurium des heutigen Tages und tatsächlich hat Österreich schon wieder einen neuen Kanzler, besser gesagt einen alten Bekannten, weil wir wissen, er kann es immer richten, wenn Not am Mann ist. Alexander Schallenberg, seines Zeichens Außenminister, ist jetzt wieder Bundeskanzler, nachdem sich Karl Nehammer zurückgezogen hat. Du warst dabei bei der Angelobung. Wie war's?
Genau so ist es. Alexander Schallenberg, der ist Kanzler, offiziell aber, wenn wir ganz genau sind und in das Bundesverfassungsgesetz schauen, und zwar in Artikel 71, ist er der sogenannte Vorsitzende der einstweiligen Bundesregierung, wie das heißt. Er ist zwar auch als Kanzler angelobt worden, hat wenig Auswirkungen, aber er ist, würde ich sagen, ein Kanzler, der das zum zweiten Mal macht. Er war ja offiziell auch Kanzler, der kürzeste in der Amtszeit der Zweiten Republik unter 60 Tage, war nach Sebastian Kurz und vor Karl Nehammer. Jetzt ist er nach Karl Nehammer und vor wem auch immer. Also es sind sehr kuriose Tage. Schallenberg hat sich gefreut. Es war anzunehmen, dass er das wird, denn Van der Bellen hat auch, das sieht die Verfassung vor, musste jemanden entweder aus dem Regierungsteam, einen Minister oder eine Ministerin fragen, einen Staatssekretär oder Beamte aus dem Bundeskanzleramt, Spitzenbeamte. Und er hat sich für Alexander Schallenberg entschieden. Wie er sein Amt anlegen wird, ist nicht bekannt oder ist schon in etwa bekannt. Er wird hier verwalten, wird nicht gestalten, wird einen Amtsantritt machen, einen Amtsantrittsbesuch, und zwar in Brüssel soll das sein. Und man darf gespannt sein, ob er als Bundeskanzler jetzt auch noch dabei ist, wenn es das Defizitverfahren gibt unter seinen Nachfolgern, denen er aus bekannten Gründen ja nicht angehören will.
Welche Akzente kann so ein Übergangskanzler eigentlich setzen? Man darf nicht vergessen, es ist nach wie vor die türkis-grüne Regierung im Amt, bis dann eine neue kommt. Ist es nur mehr eine reine Verwaltungsregierung oder kann der Schallenberg auch irgendwelche Akzente setzen? Weil türkis-grün hatte keine Mehrheit mehr.
Er kann höchstens den französischen Akzent auf europäischer Ebene benutzen, aber in dem Sinn, dass er politisch irgendetwas tun kann, das nicht. Das lässt er eigentlich auch die normale Tätigkeit eines Kanzlers nicht zu, denn im Gegensatz zu Deutschland hat man hier in Österreich keine Kompetenzrechte. Das heißt, er kann nicht einen anderen Minister overrulen. Jetzt kann man das sowieso nicht mehr, denn die türkis-grüne Regierung, die offiziell noch in Amt und Würden ist, die hat bekanntlich auch keine Mehrheit mehr. Die wird jetzt nur noch verwalten. Aber Schallenberg muss jetzt natürlich auch schauen, gerade international, dass Österreich trotzdem noch zeigt, wir sind ein Land, das trotz aller Widernisse momentan und Widrigkeiten hier noch regierbar ist, und deshalb ist es auch wichtig, hier jemanden an der Spitze zu haben, der Erfahrung hat.
Mit dem heutigen Tag ist Karl Nehammer, seines Zeichens ehemaliger Bundeskanzler, aus der Spitzenpolitik ausgeschieden. Also wenn du mich so fragst, David, war dieser Abgang doch ein bisschen ungewöhnlich, weil er hat sich am Wochenende mit einer Nachricht über X verabschiedet. Dann hat er seinen Podcast aufgenommen, Karl, wie geht's? Die letzte Folge. Und da hat er sich auch nochmal erklärt, aber irgendwie eine Pressekonferenz hat es nicht gegeben. Oder war da noch irgendwas diese Woche, wo er sich quasi noch offiziell verabschiedet hat? Weil normalerweise, wenn ich mich da erinnere, wie das früher war mit Mitterlehner etc., die sind vor die Presse gestanden und gegangen. Da waren hunderte Mikrofone, sie haben sich verabschiedet mit einem riesigen Knall. Und bei Nehammer war das irgendwie so, ja, by the way.
By the way, du sagst es, by the way, kann man sagen. Nehammer hat in diesem Podcast auch gesagt, es wird von ihm in absehbarer Zukunft keine Stellungnahmen mehr geben. Er möchte kein Balkon-Muppet sein. Heute hat es noch ein gemeinsames Foto gegeben mit Alexander Schallenberg, aber das war es dann im Großen und Ganzen. Ja. Wenn Nehammer dem Wort hält, dann wird er dann in der Öffentlichkeit auch dazu nicht mehr Stellung beziehen. Es ist ja ungewöhnlich, ein ungewöhnlicher Schritt, aber Nehammer hat diesen auch gewählt.
Aber wie geht es jetzt weiter mit Nehammer? Wird er irgendwo einen Spitzenjob bekommen, vielleicht bei der Raiffeisenkasse Niederösterreich, wissen, da ist er relativ nahe.
Ja, also ich glaube, ein paar Hamburger werden sich am Tag schon noch ausgehen, egal was er macht.
Also müssen wir uns keine Sorgen
machen.
Nein. Wunderbar, so ist es. Gut, schauen wir uns an, was jetzt kommt. Viele freut es, viele nicht. Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ, ÖVP, heute wurden sie aufgenommen und es geht ums heikle Budget.
Es geht ums heikle Budget und es geht um sehr viele Fragen, denn wo findet das überhaupt statt? Das war heute insofern interessant für alle Zuseher, die das natürlich nicht sehen können. Ich war mit einigen Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort, auch von anderen Medien. Man überall Kameras aufgebaut, es war ein heilloses Durcheinander. Niemand weiß nämlich, wo die eigentlich tagen. Wir haben heute in Erfahrung bringen können, man hat Stühle aus dem Palais Epstein angeblich rübergebracht ins Parlament. Es soll große Verhandlungsrunden geben. Aber im Online-Standard war im Laufe des heutigen Tages zu lesen, dass die FPÖ hier Clubräumlichkeiten gebucht hat im Parlament. Irgendwer dürfte das rausgespielt haben, weil es gab davon noch einen Screenshot. Und man hat hier um die 30 Personen. Es gibt bis zur nächsten Woche immer für jeweils 4 Stunden hier Buchungen. Ist ein bisschen wie im Kinosaal, wo man dann halt die Personenanzahl bekannt gibt, den Raum, den man mieten will. Und einen Film gibt es nicht, aber man will dementsprechend auch verhandeln. Am Sonntag ist sogar bis 23 Uhr angesetzt. Das heißt, man will ordentlich auf die Tube drücken. Derjenige, der aber, wenn dieser Screenshot echt ist, das Ganze rausgespielt hat, dem wird wahrscheinlich von ÖVP oder FPÖ auch ordentlich der Kopf gewaschen und es wird keine angenehme Kopfwäsche sein. Denn gerade Kickl hat ja gesagt, es soll eigentlich gar nichts an die Öffentlichkeit treten.
Warum will man das so geheim machen?
Das ist die Frage. Man will hier wahrscheinlich vermeiden, dass man es ähnlich angeht wie die Verhandlungen zuvor. Die sind ja kolossal gescheitert. Da war ja von A bis Z alles schlecht, dazwischen das K wie Kommunikation. Man hat es überhaupt nicht geschafft, hier auch der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass man das wirklich gemeinsam will. Ich glaube, es gab 1-2 Pressekonferenzen, wo man sich gemeinsam hingestellt hat. Der Inhalt war gleich null und deshalb hat man sich wahrscheinlich entschieden, das anders zu machen. Kickl hat ja auch in einer schriftlichen Stellungnahme gesagt, man will es genau umgekehrt machen, also viel kleinere Teams, jetzt einmal 7 an der Zahl. Zudem will man hier einmal mit dem Budget beginnen und dann erst zu den Themen kommen, was ja eigentlich bei den anderen auch Sinn gemacht hätte, weil wenn man in eine Verhandlung startet und ein Auto kaufen will, fragt man ja zunächst auch einmal, was ist der Preis und dann redet man über die Ausstattung.
Was auf jeden Fall fix ist, das Budget liegt nach wie vor am Tisch. Wir haben da eine Milliardenhöhe, ein Milliardenloch. Und egal, ob das jetzt diese Dreierampel gemacht hätte oder jetzt FPÖ, ÖVP, das Loch muss gestopft werden. Weil sonst droht ein Budgetdefizitverfahren. Du hast es in einer Anmoderation schon angekündigt. Und da muss in den nächsten Tagen tatsächlich eine Entscheidung her. Wird das die Regierung unter Schallenberg irgendwie richten können? Oder kann dann doch schon die FPÖ mit der ÖVP irgendwie was Wegweisendes auf die Bahn bringen oder sagt man einfach, alles wurscht, wir nehmen es in Kauf?
Nein, das sagt man nicht oder das wird man hoffentlich nicht sagen. Es soll tatsächlich hier jetzt einmal dieses primäre Ziel auch gegeben werden, sprich, dass man ein Defizitverfahren abwendet. Das sagen sowohl ÖVP als auch FPÖ. Es gibt auch durchaus Stimmen aus der SPÖ, aber auch manche Wirtschaftsexperten, die gesagt haben, ein Defizitverfahren wäre gar nicht einmal so schlecht. Man hätte dann dieses eine Jahr länger Zeit und ja, gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie man das machen will. Aber das Ziel ist es hier schon, dieses Defizitverfahren abzuwenden. An und für sich Ende oder Mitte Jänner müsste man das dann auch übermitteln und dann würden, ich glaube, am 21. Jänner die EU-Finanzminister zusammenkommen. Ist ein bisschen dann wie im alten Rom, Finger rauf, Finger runter, Daumen rauf, Daumen runter und aus österreichischer Sicht bleibt natürlich zu hoffen, dass das erspart bleibt, weil neben den monetären Dingen kommt ja auch ein politischer Reputationsverlust dazu. Wäre natürlich für Österreich nicht toll, wenn man hier theoretisch auch Milliardenstrafen bekäme. Warum bekäme? Ist angeblich noch nie tatsächlich auch so eine Strafe verhängt worden, aber politisch ist es natürlich nicht gut, wenn man dann quasi als ein bisschen abgesandelt gilt und das will man vermeiden.
Aber realpolitisch könnte man zum Beispiel an die EU herantreten und quasi auf die Tränendrüse drücken und sagen, so, wir befinden uns in einem politischen Chaos, gerade waren Neuwahlen, wir sind in Koalitionsverhandlungen, bitte, liebe EU, gebt uns doch noch eine Galgenfrist oder ist sowas unwahrscheinlich?
Ja, die würden höchstens Taschentücher geben, aber Galgenfrist wird es auch geben. Also es ist schon unter Umständen möglich, dass es hier einen Aufschub gibt. Das geht schon. Da weiß man allerdings noch nicht, wie hier seitens der Kommission auch entschieden wird. Auf alle Fälle soll im Hintergrund daran gearbeitet werden. Und ich bin mir doch ziemlich sicher, man wird heute und auch in den kommenden Tagen hier gerade zu den Themen Einsparungen, Eingaben wie auch ausgabenseitig gesprochen haben. Von der ÖVP gab es ja da viele Vorschläge, die vor allem bei der FPÖ doch auf Anklang stoßen werden. Stichwort auch Klimaförderungen einsparen, das Klimaticket oder dieses Bonus, den Klimabonus, 2 Milliarden würde das bringen, nicht mehr auszuzahlen bei der kalten Progression, dass man hier dieses berühmte Drittel auch zurückbehält. Also es gibt hier eine Reihe von Vorschlägen. Dann gab es von der ÖVP wiederum den Vorschlag, dass man beispielsweise bei Ausländern, dass die einen Teil ihrer Haft im Ausland verbüßen müssten. Das würde zwar nicht viel bringen, aber das sind sicherlich Dinge, die bei der FPÖ auf Anklang stoßen werden. Auch Förderungen aus, für beispielsweise das Aus für die E-Autos, für steuerliche Begünstigungen. Da würde man sicher auf einen schwarz-blauen Nenner und Zweig kommen.
Kann man jetzt davon ausgehen, alles, was die Grünen jetzt in den letzten 5 Jahren da durchgeboxt haben, dass da einfach jetzt blau und schwarz mit dem Hammer drüber gehen und das einfach alles abstellen, zum Beispiel die Förderungen auf Pelletsheizungen oder auch auf Förderungen für Photovoltaik, da hatten wir jetzt gerade gehört, die Töpfe sind aus, werden die nochmal befüllt oder sagen wir jetzt einfach FPÖ, ÖVP, nein danke, da sparen wir ein, wir bleiben beim Öl.
Na, angeblich war das so. Wir wissen natürlich nicht, ob das der Fall ist, aber es war oder wurde kolportiert, die ÖVP wollte die Förderung der Wohnbausanierung kürzen, die befristete Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen schon 2025 wieder abzuräumen und auch Zuschüsse für den Heizungstausch zusammenzustreichen. Also all die Dinge, die du jetzt gesagt hast, die wahrscheinlich den grünen Wählern gar nicht gefallen werden, könnten möglicherweise hier zu Kürzungen kommen. Das waren, wie man hört, Vorschläge der ÖVP und es ist doch auszugehen, dass die FPÖ diese Dinge grosso modo auch so sieht.
Für uns als Journalisten auch besonders interessant, wie die FPÖ mit den Medien umgehen wird. Mhm. Da weiß man ja, die haben auch ein recht gespaltenes Verhältnis zu den Medien, speziell zum ORF, Stichwort Haushaltsabgabe. Und da zitiere ich die FPÖ, es hat immer geheißen, wenn die in eine Regierung kommen, wird die abgeschafft. Und man weiß ja, Herbert Kickl hat auch gesagt, Ehrlichkeit, man möchte ihn an der Ehrlichkeit messen. Das heißt, er müsste dann eigentlich zu seinem Wort stehen. Wie weit sind wir da?
Da ist wenig bekannt. Ich glaube, das wird ein Thema sein, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen erfahren oder auch nicht erfahren, aber es steht jetzt offiziell noch nicht auf der Agenda. Auf alle Fälle ist ein FPÖ-Vorschlag. Es ist ein sehr großer Brocken. Diese ORF-Abgabe wäre relativ leicht zu beseitigen, geht mit einem einfachen Gesetz, da braucht es keine Zweidrittelmehrheit. Das könnte man ohne weiteres, wenn das gewünscht ist, mit FPÖ und ÖVP wieder abschaffen. Dann wird es diese 15,30 Euro nicht geben. Landesabgabe kommt dann auch hier und da hinzu. Für eine größere Reform, FPÖ hat immer wieder davon gesprochen, im ORF müsste sich einiges ändern. Für eine größere Reform braucht es auch ein Verfassungsgesetz und da bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Sprich, noch die Zustimmung einer anderen Partei und ob man diese bekommt, das ist eher fraglich.
Du bist ja bestens vernetzt. Wie nervös ist man eigentlich derzeit beim ORF? Weil ich kann mir da vorstellen, im Königlberg werden da alle Alarmglocken läuten, wenn es den Kanzler Kickl gibt, weil die Haushaltsabgabe, muss er doch betonen, davon finanziert sich der ORF. Und es hat immer geheißen, wenn es die Haushaltsabgabe nicht mehr gibt, wird FM4 abgedreht oder ORF3 ist dann nicht mehr zu bezahlen. Dann haben wir vielleicht nur mehr FS1 und FS2, wie es damals geheißen in den 70er und 80er. David, wo stehen wir da?
Ja, Rundfunk oder Grundfunk, das wird ganz unterschiedlich tituliert, je nachdem, was hier auch präferiert wird. Gerade diese Themen werden natürlich von einigen auch befürchtet. FM4, ein alternativer Radiosender, der von einigen doch sehr gerne gehört wird, wo dann gesagt wird, naja, das sollte man eigentlich nicht streichen. Es gab auch, wie du sagst, den Wunsch einer Zusammenlegung, so war aus Verhandlerkreisen zu hören, den ORF3, den Kultur- und Informationskanal, der wirklich dem Bildungsauftrag nachkommt, der sehr tolle und gute und wichtige Reportagen auch liefert, diese mit ORF1 möglicherweise zusammenzulegen. Wie das dann aussieht, all das ist jetzt nicht bekannt im Detail, aber würde natürlich zu enormen Veränderungen führen. Es gibt auch den Sportkanal, der natürlich gerade für Sponsoren auch attraktiv ist, der auch viele Menschen animiert, Sport zu machen, wo man sogenannte Randsportarten sieht. Wäre sicherlich nicht gut, diesen hier auch einzusparen. Das Radiosymphonieorchester würde Kulturfans auf die Palme bringen und auf taube Ohren bei den Kulturfans stoßen. Also da gibt es viele Dinge, ob es tatsächlich hier zu Einsparungen kommt, in welcher Art auch immer, wird man sehen. Und hinzu kommt ja auch, dass der Stiftungsrat neu aufgestellt werden muss. Das kommt ja vom Verfassungsgerichtshof bis, ich glaube, Ende März. bleibt hier Zeit. Hier gab es den Vorschlag, einen Stiftungsrat mehr einzusetzen, statt 35, 36 zu machen. Dafür sollen diese nicht so regierungsnahe sein. Das war ja auch der Grund, warum der Verfassungsgericht so viel sicher eingeschalten hat.
Spannende Zeiten, vor allem wenn man medienpolitisch sehr interessiert ist. Dankeschön, David Lang für den Moment. Wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, dann sind wir gleich zurück und dann blicken wir auf den Widerstand gegenüber einer möglichen FPÖ-ÖVP-Regierung. Da wurde gestern schon ordentlich demonstriert. Alle Infos dazu gleich nach der Werbung.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zu unserem Insider-Gespräch. Schön, dass Sie dabei sind hier bei uns auf UE24TV. David Hermann Meng nach wie vor bei uns und wir haben schon sehr ausführlich gesprochen, David, auf das, was uns mit der FPÖ-ÖVP-Regierung blühen könnte. Viele sind natürlich dafür, viele haben ja auch die FPÖ gewählt, freuen sich, wenn zum Beispiel eine FPÖ, also eine Haushaltsabgabe tatsächlich dann abgeschafft wird. Aber viele sind auch sauer. Viele sagen, nein, wir wollen keinen FPÖ-Bundeskanzler, das wollen wir nicht, das verkraften wir nicht, deswegen wurde am gestrigen Donnerstag demonstriert. Und da waren dann doch mehr Leute als erwartet bei dieser Demo. Du hast einen Überblick.
Ja, wir haben unterschiedliche Angaben, ganz genau an einer Hand oder an den Händen abzählen kann man es natürlich nicht. Es gab unterschiedliche Angaben, die Veranstalter haben ursprünglich mit 5.000 bis 10.000 gerechnet. Jetzt sollen es möglicherweise knapp 25.000 gewesen sein. Die Veranstalter haben von 50.000 gesprochen. Jetzt weiß man, das wird meist bei jeder Demo vom Veranstalter immer nach oben gesetzt. Auf alle Fälle hat man gestern demonstriert. Man hat das sehr ruhig gemacht, hat hier die Gründe auch dargelegt. Ist eine natürlich absolut legitime Form des Protests. Demonstrationen, egal ob für oder gegen etwas. Gestern hat man davon Gebrauch gemacht, aber viele hat es natürlich schon ein bisschen erinnert an die berühmten Donnerstag-Demos, die vor 25 Jahren, ein bisschen später, nämlich am 1. Februar, ihren Ausgang genommen haben. Damals auch mit etwas Aktionismus. Damals hat man ein paar Tage vor dem Regierungsantritt bei der ÖVP-Parteizentrale etwas entrollt und das war dann sozusagen der Startschuss für die Demonstrationen. Da hat es fast täglich Demonstrationen gegeben. Wir alle erinnern uns, Lukas, an die berühmten Bilder.
Kann mich gut erinnern. 2000, ja, das waren unglaubliche Tage. Das waren auch die Jahre, wo ich studiert habe. Da hat man gar nicht in die Uni rein können, weil so viel demonstriert wurde da am Ring. Verrückt. Das war die sogenannte Wende-Regierung und da hat es jeden Donnerstag Demonstrationen gegeben mit tausenden Menschen. Wird es das jetzt in Zukunft auch wieder geben, wenn jetzt der FPÖ-Kanzler kommt oder sagt man dann doch, nein, er ist der stimmenstärkste FPÖ-stimmenstärkste Partei, deswegen sind sie dann doch legitimiert, hier diese Kanzlerschaft anzutreten und man akzeptiert es dann mehr als damals, weil damals hat der Schüssel sich von Platz 3 unter Anführungszeichen auf den Kanzlerposten geputscht.
Ja, und Jörg Haider, der gar nicht der Regierung angehört hat, war ja damals gar nicht Bundeskanzler, also es war damals für jene, die die FPÖ nicht wollen, eigentlich noch eine weniger angespannte Situation als heute, denn jetzt wäre man oder wäre die FPÖ ja oder ist die FPÖ in der Pole Position, würde den Kanzler auch stellen. Ist schwierig, das natürlich mit 2000 zu vergleichen. Gestern haben viele gesagt, sie würden schon hinkommen. Ein Herr, den wir auch im Interview hatten, hat gemeint, es darf nicht folkloristisch sein und es soll jetzt nicht einfach so sein, dass man einfach da demonstriert, sondern es soll schon einen Anlass geben. Aber zahlreiche NGOs, die vor Ort waren, SOS Mitmensch, Greenpeace und so weiter, haben schon gesagt, dass man sich vorstellen kann, hier öfters auch auf die Straße zu gehen. Erich Fenninger von der Volkshilfe hat hier auch immer wieder gesagt, man fürchtet einfach, dass sehr rechte Tendenzen sich hier durchsetzen können, dass es zu einer Umwandlung kommen könnte in Österreich. Er hat aber auch nicht gespart mit Kritik am Versagen aus seiner Sicht von SPÖ, ÖVP und den Neos. Er hat gesagt, ja, die waren auch nicht in der Lage, hier bei den Verhandlungen dementsprechend zu reüssieren. Sonst wäre man ja auch nicht auf die Straße gegangen.
Und derzeit haben wir äußerst brisante politische Tage bei uns in Österreich. Nach der Wahl ist quasi vor der Wahl. Da kommt jetzt einiges im Wochentakt. Jetzt am Sonntag geht es schon los mit der Bürgermeisterwahl in Linz. Können wir da auch einen Durchmarsch von der FPÖ erwarten? Oder sagen dann jetzt doch, glaubst du, einige Wählerinnen und Wähler, nein, was da im Bund passiert, das wollen wir nicht. Wir wählen jetzt zum Beispiel Grün oder was auch immer.
Naja, in Linz beginnt es. Es ist ein momentan noch nicht super Wahljahr, aber wer weiß, vielleicht werden wir noch sehr oft an die Urnen schreiten. Die Salzburger vielleicht zweimal Nationalratswahl könnte es möglicherweise auch noch geben.
Ja, ich weiß, du bist viel beliebter als Reporter, deswegen malst du den Teufel an die Wand.
Genau, ne? Also Gott bewahre, weil Wahlen kosten natürlich auch viel und viele sind auch froh, wenn das alle 4 oder 5 Jahre, je nachdem wie lange eine Landesregierung auch angesetzt ist. Jedenfalls in Linz geht's los. Wir haben da Dietmar Brammer, der ist der geschäftsführende Vizebürgermeister der SPÖ. Da kennen wir den Skandal von Bürgermeister Luger, der ist ihm gefolgt. Der hat die Wahl, also der möchte diese Wahl gewinnen. Wir haben Martin Hayat, der ist von der ÖVP und da ist ganz interessant, der verzichtet sogar auf das Parteilogo und auf die Parteifarbe. Also ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man auf den Parteinamen verzichtet. Drexler wollte gar nicht mehr in der Steiermark als ÖVP auf den Plakaten stehen. Doskozil im Burgenland möchte nicht mit SPÖ auf den Plakaten stehen. Man nennt sich die Liste Doskozil. Und der Kandidat der ÖVP aus Linz, der hat überhaupt gleich Violett als Parteifarbe genommen. Auf einem blass-lila Hintergrund macht er seine Plakate. Und auch viele Bürgermeister Niederösterreich tun das. Die verzichten hier überhaupt ÖVP anzubringen, sind spannende Zeiten.
Ja, wir werden das natürlich am Sonntag auch beobachten. Ich bin wie immer Samstag, Sonntag im Dienst. Da werden wir natürlich am Sonntag das auch ausführlich berichten mit der Bürgermeisterwahl. Eine Woche später dann, am Sonntag einer Woche, haben wir dann die Wahl im Burgenland. Da hat es gestern die einzige TV-Diskussion gegeben zwischen den Spitzenkandidaten. Wie hat sich die TV-Diskussion niedergeschlagen bei den Wählerinnen und Wählern und vor allem, wie wird der Durchmarsch von Blau in einer Woche dann im Burgenland sein? Wir wissen ja, Norbert Hofer kam aus der Spitzenpolitik. Ja. Einige sagen, Herbert Kickl hat ihn ein bisschen abgeschoben ins Burgenland, weil er eben zu gefährlich werden könnte, sagen zumindest böse Zungen. Wird denn nun Hans-Peter Doskozil gefährlich?
Naja, gestern in der Elefantenrunde war schon augenscheinlich, alle Kandidaten, die hier vor Ort waren, haben sich wirklich sehr gut und sehr fair verhalten. Doskozil hat gemeint, wenn die absolute Mehrheit flöten geht im Burgenland, also seine absolute Mehrheit, dann würde Chaos ausbrechen. Das hat natürlich bei den anderen Diskussionsteilnehmern für den Sturm der Entrüstung gesorgt. Weiß man natürlich nicht, wie es ausgeht. Doskozil schafft es schon immer wieder, sich hier auch sehr von der Bundes-SPÖ abzugrenzen mit seiner eigenen Liste, mit seinen eigenen Dingen, die ihm wichtig sind. Aber die anderen Herausforderer, die wollen natürlich hier auch ein starkes Ergebnis einfahren.
Ja, leider läuft uns die Zeit davon, aber eine Wahl gibt es noch kurz zu besprechen, deswegen noch kurz 1, 2 Minuten dazu. Mhm. Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Niederösterreich, das ist dann am letzten Sonntag im Jänner der Fall, also jetzt wirklich jede Woche eine Wahl, ja. Diesen Sonntag Linz mit dem Bürgermeister, die Woche drauf dann Burgenland und die Woche drauf dann Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Was können wir da erwarten?
Ja, auch eine ähnliche Situation wie in Linz. Es ist schon zu hören, dass manch eine Gemeinde hier, die von der ÖVP gestellt wird, und die haben ja die meisten Bürgermeister, das ist das ÖVP-Bürgermeisterland, wenn man so will, Niederösterreich, dass die hier auch sagen, das ÖVP-Logo nehmen wir besser gar nicht mit rein, da können wir nur verlieren. Das heißt, der ein oder andere, der hofft natürlich, dass er hier nicht zu sehr verliert, denn die FPÖ sitzt im Nacken in manch einer Stadt, auch die SPÖ, die wird allerdings auch verlieren. Und das wird ein bisschen so ein Finger werden, weil das ein doch sehr großes und wichtiges Bundesland ist, Niederösterreich, für die allgemeine Stimmung in dem Land, weil Gemeinderatswahlen ja mit den Bundeswahlen an und für sich nichts zu tun haben. Aber man wird dann auch sehen, was den Menschen wichtig ist. Sind es bundespolitische Themen oder sind es Gemeindethemen?
Jetzt gibt es wöchentlich einen Stimmungscheck, diesen Sonntag dann in Linz bei der Bürgermeisterwahl, die Woche drauf dann im Burgenland mit der Landtagswahl und dann noch am letzten Sonntag in diesem Monat die Gemeinde-, Rats- und Bürgermeisterwahlen. Also David, du wirst wieder viel berichten, natürlich viel berichten können als Reporter und natürlich als Spezialist hier im Studio. Dankeschön mal
Danke,
für den
Moment. Lukas.
Und in diesem Sinne jetzt schon einmal ein schönes Wochenende an dich.
Hoffentlich bleibt es ruhig.
Ja, hoffentlich, aber man weiß es ja nicht. Letzte Woche ist ja die Bomben hochgegangen, da haben wir 12 Stunden durchgesendet. Samstag waren wir live auf Sendung. Genau. Gut, also wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran.